So, ich will etwas vortragen zu der Frage Militärmusik. Was ist das eigentlich? Ich will aber keinen irgendwie geschliffenen wissenschaftlichen Vortrag halten, sondern eine kleine Exkursion machen in die Vergangenheit, und zwar anhand eigener Erfahrungen. Ich bin Jahrgang 1931, das heißt, ich habe in meinen jungen Jahren zu Genüge Militärmusik und Soldatenlieder gehört. Und zwar zunächst einmal damals im Jungvolk der Hitlerjugend, da gab es den Leitspruch, der hieß so: Was sind wir, Pimpfe? Was wollen wir werden? Soldaten. So hing das auch überall auf den Jungvolk-Plakaten der Hitlerjugend. Bei den Jungmädeln im BDM war das natürlich nicht der Fall. Damals war ja Militär, jedenfalls in Deutschland, noch rein männlich gedacht, bis dann am Ende des Zweiten Weltkrieges das Personal knapp wurde. Dann wurden allmählich auch Wehrmachtshelferinnen, wie sie hießen, eingesetzt und so weiter. Andererseits in den Soldatenliedern, den traditionellen, kamen Frauen natürlich vor. Sie waren dann die geliebten Menschen in der Heimat, die zurückblieben, trauern mussten, aber gleichzeitig sozusagen das Gemüt der Soldaten an der Front irgendwie aufrecht zu erhalten hatten. So, Militärmusik, was ist das? Das ist Musik für das Militär oder auch im Militär, und das war historisch sehr vielgestaltig. Wer Geschichtsunterricht genossen hat, weiß, dass in der Antike schon diejenigen, die da als Helden gegeneinander vorrücken wollten oder sollten, Blasinstrumente einsetzen, im Mittelalter dann Trommler und Pfeifer bei den Landsknechtstruppen. Man muss dazu sagen, die Lieder aus dieser Landsknechtszeit, der mittelalterlichen oder dann etwas späteren, sind zum Teil relativ authentisch, weil sie nicht vorgegeben wurden, sondern zum erheblichen Teil doch aus dem Milieu dieser Söldnertruppen selbst entstanden. Das heißt, sie hatten nicht immer das Heroische, was sich nachher herausbildete in den späteren Soldatenliedern. Dann wurden die Soldatenlieder ein propagandistisches Produkt und waren eingebunden in bestimmte Weltanschauungen, Nationalismus, Chauvinismus. Im deutschen Territorium begann das vor allen Dingen in der Zeit der sogenannten Freiheitskriege, die zwar also Freiheit von napoleonischer Herrschaft brachten, aber nicht etwa Freiheit politisch für die Bevölkerung im deutschen Territorium. Die Soldatenlieder wurden dann zu einem ganz wesentlichen ideologischen Instrument, und sie waren dann auch im Gebrauch geplant, und das, was dann als Soldatensingen stattfand, war dann kommandiert. Dabei gab es unterschiedliche Formen, Marschmusik, Stichwort Preußens Gloria, das war gedacht zum Anfeuern, aber auch zum Drillen. Vieles von diesen Soldatenliedern, den historischen, einfach deshalb, um bei denen, die dem Militär ausgesetzt waren, Gleichschritte einzuüben und sie dazu zu bringen, dass sie die Strapazen der Übungsmärsche dann einigermaßen aushielten. Andererseits gab es gleichzeitig die Militärchoräle. Es hieß ja, so stand es ja auch an den Koppelschlössern damals, Gott mit uns, also mussten auch Soldatenlieder in religiöse Form gebracht werden. Und drittens gab es das Zeremoniell. Bis heute erhalten, wir hören es ja immer noch, der große Zapfenstreich, also zu Auftritten, politischen Auftritten, prominenten politischen Auftritten, dann diese Art von Militärmusik. Dann gab es in großer Fülle und in riesigen Auflagen Soldatenliederbücher, die nun all diese Gesänge versammelten. Und es gab, das ist fast in Vergessenheit geraten, auch im Zweiten Weltkrieg noch Feldgesangbücher, also von den Kirchen herausgegebene und offiziell zusammengesetzte militärische und religiöse Gesänge sozusagen in eine Form, in eine Gestalt gebracht. Und was man nicht vergessen darf, Soldatenlieder waren üblich in dem Schulgesang, im Musikunterricht in der Schule, von der Volksschule, wie es damals hieß, bis zum Gymnasium. Wenn wir uns jetzt ansehen, wie stand das denn nun? Was war da emotional, was wurde emotional vermittelt in diesen Soldatenliedern? Will ich mal ein Beispiel hier vorstellen und muss dazu auch den Text, der nicht sonderlich erfreulich ist, dann zitieren. Das Beispiel hat den Titel Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, ins Feld, in die Freiheit gezogen. Im Felde, da ist der Mann noch was wert, da wird das Herz noch gewogen. Da tritt kein anderer für ihn ein, auf sich selber steht er da ganz allein. Aus der Welt, die Freiheit verschwunden ist, man sieht nur Herren und Knechte, die Falschheit herrscht, die Hinterlist bei dem feigen Menschengeschlechte. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, der Soldat allein ist der freie Mann. Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt, die Brust im Gefechte gelüftet, die Jugend brauset, das Leben schäumt, frisch auf, eh der Geist noch verdüftet, und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein. Das ist nun ein vielgesungenes, über viele, viele Jahre hin vielgesungenes Soldatenlied, und die Worte, wie es dann heißt, oder der Text stammt von Friedrich Schiller, also nicht von irgendjemandem, der da irgendwo in der Kaserne sich was ausgedacht hätte. Ein frühes Soldatenlied. Es fehlte darin noch die emotionale Zuspitzung auf das Nationalvölkische hin. Es ging mehr darum, herauszustellen, der Mann wird frei als Soldat. Das Soldatenleben bringt ihm sozusagen persönliche Möglichkeiten, emotionale, die er sonst im zivilen Leben nicht hat. Die nationalvölkische Zuspitzung kommt dann noch, und dabei wird auch der mögliche oder sogar wahrscheinliche tödlicher Ausgang des Soldatenlebens dann sozusagen krasser herausgestellt, ganz offen und krass herausgestellt. Ich nehme ein zweites Soldatenlied, das ich aus jungen Jahren noch sehr gut kenne, weil es eines der beliebtesten Lieder in der Hitlerjugend und dann auch in der Wehrmacht und in der Waffen-SS war. Ich lese den Text auch mal vor. Der Text hieß: Nun lass die Fahnen fliegen in das große Morgenrot, das uns zu neuen Siegen leuchtet oder brennt zum Tod. Denn mögen wir auch fallen, wie ein Dom steht unser Staat, ein Volk hat 100 Ernten und geht 100-mal zur Saat. Deutschland, sieh uns, wir weihen dir den Tod als reinste Tat, grüßt er einst unsere Reihen, werden wir die große Saat. Drum lass die Fahnen fliegen in das große Morgenrot, das uns zu neuen Siegen leuchtet oder brennt zum Tod. Interessant daran ist, dass der tödliche Ausgang, der wahrscheinliche, des Soldatenlebens dort sehr offen herausgestellt wird, also regelrecht angepriesen wird. Dann gab es auch im Zweiten Weltkrieg, auch unter dem nationalsozialistischen Regime, die christliche Version der Soldatenlieder oder der Militärmusik. Hoch beliebt war, das wird ja heute noch gesungen, der Choral, stammt aus relativ frühen Zeiten, aus dem Krieg der Niederlande gegen Spanien und ist dann ins Deutsche übertragen worden seinerzeit. Der Choral: Wir treten zum Beten vor Gott, den Gerechten. Wo es dann weiter heißt: Der Jetzo unseren Feind warf auf den Grund, dem frommen Volk, heißt es weiter darin, gibt Gott den Feind zur Beute. Nun klappt das ja nicht immer mit dem Feind, der dann auf den Grund kommt oder den man zur Beute bekommt. Und das Problem bei diesen christlichen Soldaten und Militärliedern war, dass ja Gott jeweils auf beiden Seiten der Fronten in Anspruch genommen wurde. Man wusste dann nicht so recht, Gott mit uns ja, aber mit wem nun, wenn beispielsweise Franzosen gegen Deutsche kämpften, auf welcher Seite stand dann der ja sogenannte liebe Gott. Heute noch sehr in Gebrauch kirchlich ist das Lied Großer Gott, wir loben dich. Das ist auch ökumenisch im Gebrauch mit leicht unterschiedlichen Fassungen. Auch dieses Lied wurde im Soldatenzusammenhang im Zweiten Weltkrieg gern gesungen bei feierlichen Anlässen. Es gab ja Militärpfarrer, die das dann sozusagen anleiten konnten. Und ich weiß nicht, wer von euch oder von Ihnen den Text kennt, da heißt es ja drin, heilig Herr der Himmelsheere. Das wurde dann leicht abgewandelt und in dieser militärpfarrerlich abgesegneten, veränderten Form hieß es dann, heilig Herr der Kriegesheere, ganz offen und eindeutig. Die offiziellen Soldatenlieder wurden dann stärker spezialisiert. Es gab dann spezielle Lieder für die einzelnen Einheiten, für die Waffengattungen, für die einzelnen Regimenter, Fliegerlieder, Panzerlieder, Matrosenlieder, also militärische Matrosenlieder und so weiter. Und bei alledem stellte sich als Problem allmählich heraus, es gab so etwas wie Ungleichzeitigkeit in diesen beliebten Soldatenliedern. Eins, was schon relativ alt war, manche werden es noch kennen, auch Heino singt es ja noch gerne, oder hat es gesungen, jetzt hat er sich ja umgestellt auf Rockmusik, heißt die blauen Dragoner, sie reiten, wo dann also die militärischen Pferde sozusagen bewundert und dargestellt werden und so weiter und so weiter. Aber wenn dieses nun, das wurde im Zweiten Weltkrieg noch viel gesungen, dann zu Gehör gebracht wurde und dann anschließend Panzerrollen in Afrika fuhr, ein sehr berühmtes Lied im Zweiten Weltkrieg, das Rommellied sozusagen, dann merkte natürlich auch der einfache Soldat, dass da irgendwo etwas in der Darstellung der Formen von Krieg nicht so ganz stimmte, als Gleichzeitigkeit nicht mehr stimmte. Nun hatten die offiziellen Soldatenlieder und auch die militärpfarrerlich angeleiteten Choräle ein Problem oder eigentlich zwei, nämlich viele von diesen Liedern waren nicht so ganz geeignet für den stumpfsinnigen Marschdrill. Lieder wurden ja beim Militär, das ist auch heute noch so, gern gesungen, um sozusagen einen strapazierenden Marsch einigermaßen in Gang zu halten und um dabei Disziplin herzustellen. Und deshalb kamen in das Repertoire der Soldatenlieder auch immer mehr Lieder, die vom ideologischen Inhalt her nicht richtig zu definieren waren, die aber geeignet waren, sozusagen diesen Drill bei den befohlenen Marschieren in Gang zu halten. Das am meisten gesungene, wiederum heute noch bei der Bundeswehr gesungene, ist dieses Lied »O du schöner Westerwald«, wo man so direkt den soldatischen Inhalt gar nicht erkennen kann, das aber außerordentlich geeignet scheint, um also sozusagen Drill und Marsch in Gang zu halten. Dabei ergab sich sicherlich auch oft so etwas wie Wut, also schweißtriefender Drill erweckt ja auch Unbehagen oder Zorn und so etwas konnte dann abgelenkt werden durch diese Art von Soldatenliedern, die eigentlich keine große ideologische Bedeutung hatten. Und das zweite Problem, die bedrückenden Seiten des militärischen und kriegerischen Lebens wurden ja von den offiziellen Soldatenliedern nicht aufgegriffen, sie wurden sozusagen nicht eingefangen. Aber auch dazu brauchte man so etwas wie ja, ein Ventil, um Soldaten die Möglichkeit zu geben, sich auch über den ganzen Verdruss hinwegzusetzen, mit dem sie doch behaftet waren normalerweise. Und von daher wurden dann auch zu Soldatenliedern solche Gesänge, denen das Heroische gar nicht anzumerken ist, die aber deswegen doch ihre Funktion hatten. Eines dieser Lieder aus dem Ersten Weltkrieg stammend ist das, den meisten von Ihnen wahrscheinlich noch aus dem Musikunterricht in der Schule bekannt, das Lied »Wildgänse rauschen durch die Nacht« von Walter Flex im Ersten Weltkrieg, der Text gedichtet. In dem Lied ist eigentlich Heroismus so direkt gar nicht zu finden. Da heißt es, Wildgänse rauschen durch die Nacht, dann wird das Bild sozusagen auf Soldaten übertragen. Dann heißt es in dem Lied, die Welt ist voller Morden. Und schließlich heißt es am Schluss, und fahren wir ohne Wiederkehr, rauscht uns im Herbst ein Arm. Das ist eher Resignation als heroischer Appell. Es ist insofern kein Lied, und es gibt eine ganze Reihe solcher Soldatenlieder, das nicht Begeisterung für den Krieg weckt, aber was so bestimmt ist, dass es auch keine Auflehnung gegen das kriegerische Handeln erweckt oder provoziert oder zulässt. Das berühmteste Lied mit dieser Funktion ist Lili Marleen. Das ist wahrscheinlich allgemein bekannt. Also diese Szene vor der Kaserne, steht der Soldat, der Abschied von seiner Geliebten nehmen muss. Das Lied hatte diese Ablenkungsfunktion, aber es war dennoch so wenig heroisch, dass dann zeitweise im Zweiten Weltkrieg vom NS-Regime auch verboten und unterdrückt wurde. Es musste aber wieder zugelassen werden, weil es einen solchen Grad an Beliebtheit hatte. Es war das meistgehörte Lied in den Soldatensendern. Es musste wieder zugelassen werden, es wurde vielfach mitgesungen. Es gab eben her so etwas wie ein Ventil für Verdruss, für Trübsinn, für auch Trauer, die sich mit dem soldatisch-kriegerischen Leben verbunden hat. Das am meisten gesungene Soldatenlied, das liegt von den Realitäten her ja nahe, war das Lied »Ich hatte einen Kameraden«, weil ja der Krieg nun ständig zu Ereignissen führte, die es dann notwendig machten, dieses Lied zu singen, weil es das vorgeschriebene Lied war, wenn Gefallene zu beerdigen waren. Es war auch nicht heroisch, aber es hatte etwas sentimental-integratives. Auch dieses Lied weckt sozusagen Trostgefühle, wenn man es so nennen will, für das, was der Krieg als Opfer gefordert hat. Zu Recht passt es natürlich nicht mehr in die moderne Kriegssituation, also in diese Art von industriellem, militärischen Menschenschlachthaus, zu dem sich die Kriege entwickelt haben, aber es hat so viel traditionellen Hintergrund, dass auch heute die Bundeswehr darauf ja nicht verzichten mag. Allmählich verlor sich dann im Zweiten Weltkrieg doch bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung damals der heroische Optimismus, der mit den Blitzkriegen und Blitzsiegen zunächst im Zweiten Weltkrieg verbunden gewesen war. Es gab damals ein Lied, was überall in der Hitlerjugend, in der Wehrmacht, in der Schule gesungen wurde. Das hatte den Refrain »Volk ans Gewehr«. Ich erinnere mich gut, es war hier im Gymnasium Theodorianum, dass wir in den letzten Kriegsjahren, wenn im Musikunterricht dann pflichtgemäß dieses Lied gesungen wurde, dann doch sangen statt Volk ans Gewehr Holz, Hammer her. Das heißt, so allmählich hatte man gemerkt, wie massiv und auch wie dumm diese Art von Liedpropaganda war. Das war dann kein Widerstand, aber es war Äußerung von Unbehagen an dieser Art von musikalischem Heroismus, der da verordnet war. Dann kann ganz kurz noch eine Erinnerung aus der Zeit nach 1945, kleine persönliche Erinnerung. Im Jahr 1949, als die Bundesrepublik gegründet wurde, fand hier auch in dem riesigen humanistischen Gymnasium eine Schulfeier statt, an der wir alle teilnehmen mussten. Auch da musste ja, das gehörte zu Schulfeiern damals dazu, ein Lied, eine Hymne gesungen werden. Und der damalige Direktor der Schule hatte sich ausgesucht, das Lied »Ich hab mich ergeben, mit Herz und mit Hand, du Land der Freien und Frommen, du herrlich Hermannsland«. Und da heißt es in diesem Lied dann zum Schluss, »Lass Kraft mich erwerben in Herz und in Hand, zu leben und zu sterben fürs heilige Vaterland.« Das heißt, also der Gedanke, dass man fürs Vaterland leben solle, verband sich auch da. Es war ja immerhin wenige Jahre nach dem Krieg, mit dem Hinweis darauf, dass das nun natürlich auch sozusagen schief gehen könnte und dass der Tod dann zu dieser Art von Verpflichtung gehört. Ich habe dann damals über diese Feier mit dieser Hymne eine kleine Glosse in einer Jugendzeitung geschrieben. Dann haben wir das an die schwarze Tafel der Schule gehängt hier. Das führte dann dazu, dass ich von der Schule verwiesen werden sollte, weil der Direktor aus solcher Art Kritik nicht irgendwie als passend empfand, wozu es dann nicht kam, weil es vernünftige Lehrer gab, die gesagt haben, naja, so weit wollen wir es nicht treiben, wegen einer kritischen Äußerung einen Schüler dort zu verweisen. Und es kam natürlich auch das Gefühl hinzu, es waren ja die Zeiten der Umerziehung, dass man vielleicht doch Ärger erwecken könnte, wenn man Kritik gleich so abmeiern würde. Ein Jahr später haben wir nochmal einen kleinen Skandal hier in der Stadt ausgelöst. Ich gehörte damals zu einer bündischen Jugendgruppe. Da haben wir so in Eigenproduktion eine kleine Zeitschrift herausgebracht. Und wir hatten einen Schaukasten am Western Tor, wo wir diese Zeitschrift dann zur öffentlichen Lektüre dann darstellten. Und wir hatten in dieser kleinen Zeitschrift ein Lied abgedruckt. Ich glaube, dass wir damals uns gar nicht darüber im Klaren waren, was eigentlich mit dem Autor des Textes dieses Liedes so politisch war. Darüber haben wir auch nicht lange nachgedacht. Das Lied schien uns einfach passend für unsere Gefühle, für unsere Erfahrungen. Dass wir das dann da ausgehängt haben, hat uns viel Ärger eingebracht. Wir kamen dann in öffentliche Verfemung. Und mit diesem Lied will ich jetzt auch das schließen, was ich hier vorgetragen habe. Es war die Legende vom toten Soldaten, geschrieben von Bertolt Brecht 1918, seine, damals war er noch jung, Erfahrung mit dem Ersten Weltkrieg. Und in dem Lied heißt es: Und als der Krieg im vierten Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Heldentod. Da haben wir also sozusagen dieselbe Geschichte, die in den anderen zitierten Liedern auch vorkommt, als sozusagen Empfehlung vorkommt, hier als Kritik. Und in diesem Lied, viele von Ihnen werden es kennen von Bert Brecht, ist ja dann die Rede auch von dem Gottesacker, wo mit geweihtem Spaten der gefallene Soldat wieder ausgegraben wird und wo der Doktor dann findet, der Soldat sei KV, das heißt also kriegsverwendungsfähig, und wo dann so eine Art von Prozession sich entwickelt mit den wieder ausgegrabenen toten Soldaten, mit Chin, Drara und Hurra, und wo es dann heißt, jetzt zitiert, so viele tanzten und johlten um ihn, dass ihn keiner sah. Man konnte ihn einzig von oben noch sehen. Und da sind nur Sterne da. Soweit dieses Lied. Und eine Schlussbemerkung: Die Form der musikalischen Vorbereitung und Begleitung von kriegerischer Gewalt, die haben sich selbstverständlich verändert. Und zwar in demselben Maße, wie die Methoden kriegerischer Gewalt selbst sich verändert haben. In Zeiten der Berufskrieger, der Stellvertreterkriege, des Tötens auf Entfernung und mit Hochtechnologie, da sind natürlich die blauen Dragoner nicht mehr so richtig verwendbar. Volk ans Gewehr geht auch nicht mehr, ist zu direkt, zu massiv. Aber die Funktion von Militärmusik, die ist geblieben, nämlich die Einstimmung auf mörderisches weltpolitisches Geschehen als sozusagen in diesem mörderischen Charakter als sozusagen Normalität. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Arno Klöne, dass er uns mit diesen Soldatenliedern einen Aspekt nahegebracht hat, der nicht auf dieser Agenda steht. Ich habe also jetzt hier nicht gefunden, dass da Soldaten singen. Aber diese Funktion, die kommt natürlich klar.